Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wer unseren Podcast in der letzten Zeit aufmerksam gehört hat, wird mitbekommen haben, dass du seit kurzem weißt, dass du ab nächstem Schuljahr eine Flexklasse übernimmst, sprich eine erste und zweite Klasse in diesem Fall.
Das ist korrekt.
Du hast dich daher die letzten Tage an den Schreibtisch gesetzt und einen Plan gemacht. Und wir haben uns dabei überlegt, wenn du dir eh schon die Arbeit machst, das für dich alles vorzubereiten, dass wir daran unsere Zuhörer und Zuhörerinnen teilhaben lassen wollen. Da das aber alles relativ viel geworden ist, haben wir uns überlegt, dass wir da eine kleine Serie draus machen und haben es jetzt erstmal grob in drei Teile einsortiert. Wie sieht denn die Einteilung aus?
Im ersten Teil werden wir hauptsächlich darüber reden, was noch erledigt werden soll von dem Zeitpunkt quasi der Zusage bis zum ersten Schultag. Dann im zweiten Teil sprechen wir dann von den ersten Wochen und wie wir die ersten Wochen tatsächlich auch erfolgreich und stressfrei, also möglichst stressfrei gestalten können. Und im dritten Teil sprechen wir dann über Eltern, Elternarbeit, Konflikte, Notfälle und große Fehler, die passieren und die sich vermeiden lassen.
Okay, also grob gesagt geht es einmal im ersten Teil um die Vorbereitung, im zweiten Teil dann um den Start und im dritten Teil dann um, das langfristige Leiten der ersten Klasse.
Genau, also dabei muss ich noch sagen, also es geht nicht darum, irgendwie jetzt Bastelideen irgendwie zu erklären oder irgendwie die schönsten Einschulungsgeschenke oder über die schönste Dekoration irgendwie zu sprechen, sondern es geht wirklich darum, okay, ich weiß, ich bekomme eine erste Klasse und wie baut man eine erste Klasse auf? Also es geht nicht um Deko, es geht nicht irgendwie, es geht wirklich tatsächlich darum, und da werden sich manche Kollegen angesprochen fühlen, die haben jetzt vielleicht erfahren, sie kriegen eine erste Klasse, hatten es entweder noch nicht, vielleicht sind sie frisch vom Ref raus und übernehmen trotzdem eine erste Klasse und stehen dann mit der Frage alleine da, okay, wie geht das eigentlich? Und ich schule jetzt seit 4 Jahren das erste Mal wieder sozusagen, und für mich war es ja auch die Möglichkeit, Neues zu probieren, Neues oder Altes zu ersetzen oder zu verbessern. Und deswegen habe ich mich rangesetzt und dann gedacht, irgendwie ist vielleicht interessiert es auch andere Kollegen.
Ich denke, auch wenn das jetzt sehr speziell auf die erste Klasse gemünzt ist und wahrscheinlich eine erste Klasse auch immer noch mal sehr viele Besonderheiten haben, die man jetzt wenn man eine dritte oder vierte oder fünfte Klasse übernimmt, vielleicht nicht so hat, denke ich, ist aber dennoch für jeden was dabei, der wahrscheinlich gerade eine Klassenleitung übernimmt.
Genau, also es geht auch um die Arbeit als Klassenleitung. Es geht auch irgendwie darum, okay, worauf muss ich mich denn vorbereiten? Worauf muss ich achten? Welche Fehler lassen sich vermeiden? Also es soll am Ende wirklich eine praktische Anleitung sein, um Kollegen zu helfen, irgendwie nicht in die Falle zu tappen. Also genau.
Bevor wir uns mal angucken, was man machen sollte bis zum Start, würde ich noch mal einen Schritt gern zurückgehen und mit dir noch mal die Rolle der Klassenleitung besprechen. Wie sieht eigentlich deiner Meinung nach die Rolle von einer Klassenleitung aus? Also es ist ja mehr als, ich unterrichte deutsche Mathe in der ersten Klasse und nebenbei bin ich der Ansprechpartner für die Kinder.
Genau, also das dachte ich am Anfang auch in den ersten Jahren. Ich dachte, mir war nicht bewusst, in welchem Umfang irgendwie meine Tätigkeit sich erstreckt sozusagen. Und das ist wahrscheinlich der größte Denkfehler, den wir als Lehrkraft machen, vor allem am Anfang der Karriere. Du bekommst keine erste Klasse, um Lesen und Schreiben beizubringen, zumindest nicht am Anfang, sondern du bekommst eine erste Klasse, um Kinder in das System Schule einzuführen. Und das ist wichtig, dass es einem bewusst ist.
Okay, aber was genau meinst du mit ins System Schule einzuführen?
Kinder kommen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Also einige waren 3 Jahre in der Kita und andere zum Beispiel gar nicht. Und einige können ihren Namen schon schreiben, andere wissen nicht, wie man überhaupt einen Stift richtig hält. Einige trennen sich problemlos von Eltern und andere weinen erst mal 3 Wochen am Stück. Deshalb beginnt Schule nicht mit Buchstabe H, sondern wirklich Ja, Schule beginnt mit der Orientierung, mit dem System, mit dem Einführen in ein System, damit wir alle irgendwie auf einen Stamm bringen können.
Okay, also du hast eine Klassenzusammensetzung, die heterogen ist. Und wie gibst du denen jetzt Orientierung? Was sind so die Bausteine?
Die erste Klasse braucht vor allem vier Dinge. Also Sicherheit, Struktur, Beziehung und Orientierung. Und wenn diese vier Dinge fehlen, dann wird Lernen schwierig. Und deswegen hat es am Anfang Priorität. Wenn diese vier Dinge vorhanden sind, wird Lernen dann später deutlich leichter.
Okay, also ich finde, das klingt fast so, als wäre der Unterricht eigentlich erstmal gar nicht das Wichtigste für die Erstklässler.
Na, wenn man sich die Texte, zum Beispiel die Grundschulverordnung, nochmal anguckt, da spricht man nicht nur unbedingt von Fächern, sondern es ist vorfachlichen Unterricht im Anfangsunterricht. Und das sagt schon einiges, finde ich. Also am Anfang hat Unterricht nicht die höchste Priorität. Da kann man sich auch zurücklehnen. Es ist okay und es ist wirklich, das nimmt ganz viel Druck raus, wenn man weiß, okay, in den ersten Wochen geht es nicht darum, irgendwie die Kinder fachlich sofort voranzubringen, sondern es geht darum, dass die Kinder erstmal ankommen. In den ersten Wochen ist Klassenführung wichtiger als Fachunterricht. Und wenn die Kinder nicht wissen, wo sie sitzen, wo sie Material finden, wo sie Hilfe bekommen und wie sie sich melden und so weiter und so fort, dann wird Lernen kompliziert und schwierig, dann wird der Unterricht nicht funktionieren. Und deshalb ist diese Erkenntnis enorm wichtig. Du baust zunächst keine Lerngruppe auf, du baust wirklich ein funktionierendes System auf. Und innerhalb dieses Systems lernen dann die Kinder dann lesen, schreiben und rechnen.
Okay. Finde ich wichtig, dass du das nochmal jetzt, genauer erklärt hast, weil ich glaube, genau dieses Rollenverständnis ist auch wichtig, um zu verstehen, wie du dich jetzt vorbereitest. Wir hatten aber gesagt, dass wir das näher in unserem zweiten Teil erklären wollen. Und jetzt im ersten Teil schauen wir uns von dem Tag an, wo man erfährt, dass man eine erste Klasse übernimmt, dann bis hin zur Einschulung. Deswegen lasst uns jetzt mal einfach so tun. Wir erfahren jetzt, dass wir ab dem nächsten Schuljahr eine erste Klasse übernehmen. Was ist der nächste Schritt?
Also ich fange nicht an zu laminieren, Arbeitsblätter irgendwie zu suchen. Ich durchforste weder Instagram noch Pinterest, sondern ich plane. Tatsächlich. Also dafür habe ich mir wirklich ein A4-Heft geholt, ein schönes Heft tatsächlich auch, damit ich wirklich mit Freude irgendwie dran arbeiten. Ich habe es aufgeteilt in Planung und Überschriften quasi, Rituale, was will ich einführen und so weiter und so fort. Und dann schreibe ich jede Idee, gestalte quasi jede Idee rein, die mir irgendwie in den Kopf kommt, damit sie nicht verloren geht. Wiederum ist es auch ein Instrument irgendwie für meine Co-Lehrerin, also meine Teilungslehrkraft, damit wir uns auf irgendwie Grundsätze in der Klasse irgendwie einigen können, damit sie auch verschriftlich sind, damit alle Kollegen, die reinkommen, genau wissen, welche Rituale zum Beispiel wir haben. Also das ist so der Anfang meiner Planung, war wirklich ein A4-Heft.
Aber das ist dann öffentlich, das würdest du dann mit Kollegen teilen oder ist es eher für dich?
Na, es ist primär erst einmal für mich, damit ich alle meine Ideen irgendwie habe. Ich habe aber vor, irgendwie Teile davon zu kopieren und okay, im Klassenraum irgendwie in einem Ordner zu haben, damit jeder weiß irgendwie, man weiß ja nicht. Also ich bin immer der Meinung, jeder ist ersetzbar und ich möchte trotzdem, dass die Rituale und Routinen irgendwie weiterhin genutzt werden für die Kinder. Und dementsprechend würde ich die quasi zur Verfügung stellen, dass jede Lehrkraft, die reinkommt, genau weiß irgendwie, wie die Klasse funktioniert.
Okay, also würdest du dann da deine ganzen Rituale und Routinen reinmachen, Informationen, aber da sind wir ja noch gar nicht. Wir haben ja jetzt gerade erst erfahren, dass wir diese Klasse übernehmen. Was wären also die ersten Dinge, die du in dein Heft reinschreibst?
Na, ich brauche Informationen, also welche Kinder kommen, wie viele Kinder kommen, welche Förderbedarfe gibt es schon, kommen noch welche, kommen DATS-Kinder, gibt es medizinische Besonderheiten, die irgendwie meine Aufmerksamkeit noch irgendwie brauchen. Gibt es Informationen aus Kitas? Ich sammle erstmal Informationen.
Okay, warum ist es wichtig, diese Information zu sammeln?
Damit ich weiß genau, wo die Kinder abgeholt werden sollen, zum Beispiel. Also ich habe von der Sonderpädagogin an unserer Schule auch, also sie hat im Laufe des Jahres die Kinder in den Kita besucht und hat sich Notizen gemacht, diese Notizen zu meinen Kindern habe ich jetzt auch bekommen. Ich kann irgendwie darauf eingehen, ich kann mit ihr irgendwie Rücksprache halten. Ich weiß schon, wer mit links und wer mit rechts schreibt, wer trägt eine Brille. Gibt es irgendwie sonstige Schwierigkeiten irgendwie und darauf kann ich mich vorbereiten.
Gibt es noch weitere Informationen, die du über die Klasse gesammelt hast, die dir helfen bei den Lehrwerken, bei den Bestellen oder Auswählen?
Ja, genau. Danach schaue ich, mit welchem Material will ich denn arbeiten. Also was ist denn sinnvoll für Deutsch und für Mathematik? In Sachkunde verzichten wir. Was brauche ich noch für mein Leseband, mein Rechenband? Wie arbeite ich mit zusätzlichen Materialien? Welche Hefte brauchen die Kinder? Was brauchen sie in der Federtasche? Und. Das ist so wichtig. Und beim Aussuchen von dem Heft zum Beispiel ist es deswegen relevant zu wissen, also Informationen zu den Kindern zu haben, weil ich dann dementsprechend entscheiden kann. Es gibt manche Hefte, die sind schon irgendwie auch für Linkshänder zum Beispiel vorbereitet. Das heißt zum Beispiel, man hat auch Buchstaben rechts, dass die Kinder auch sehen können, irgendwie beim Schreiben, dass sie sich daran orientieren können. Wenn ich das im Vorfeld nicht weiß, dann treffe ich vielleicht eine Entscheidung, die nicht für die gesamte Klasse irgendwie passend ist. Und das wäre halt schade. Genauso ist es irgendwie beim Planen vom Raum zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, wie viele Kinder schreiben mit links und wie viele Kinder schreiben mit rechts, dann wird es auch irgendwie schwierig. Denn beim Sitzen zum Beispiel geht es darum, dass die Schreibhand nach außen ist, damit die Kinder nicht immer die ganze Zeit aneinander irgendwie kollidieren beim Schreiben zum Beispiel und sich gegenseitig stören dann. Und dementsprechend sind solche Informationen vielleicht, klingen sie irgendwie so banal, aber tatsächlich für die Planung sind sie relevant.
Ich habe in der letzten Zeit auch festgestellt, dass du nebenbei eine kleine Innenarchitektenausbildung machst. Du hast dir also Skizzen besorgt, du schiebst Möbel hin und her. Wie wichtig ist der Raum und worauf achtest du jetzt in der ersten Phase?
Genau, also momentan, ich habe jetzt Bilder vom Raum gemacht, ich habe Maß genommen, ich habe geguckt, wo ist die Tafel. Also ich habe zwei Räume als Klassenraum und ein Raum hat ein Smartboard und ein Raum hat nur eine Kreidetafel zum Beispiel. Und dann habe ich überlegt, was sind die Bestandteile des Klassenraums, die ich irgendwie unbedingt für den Unterricht brauche. Also ein Sitzkreis, was fest ist und so weiter und so fort. Und dann an dessen fange ich an zu gucken, wo, wie, was, warum. Also es geht um Sitzkreise, es geht um Ablageflächen. Es geht mir nicht um Deko, also darum geht es nicht. Das ist das Letzte, was ich vielleicht noch irgendwie machen werde, aber das ist irgendwie für mich irrelevant. Ich frage mich zum Beispiel, okay, wo wird gearbeitet? Also der aktuelle Stand werde ich spiegeln, weil die Arbeitsplätze momentan sind im Raum, wo die Kreidetafel ist. Ich brauche aber für meine Arbeit, ich arbeite sehr viel digital, und dementsprechend brauche ich das Smartboard. Wo wird erklärt, wo wird gelesen, wo liegen Materialien, wo können Kinder warten, wo können Gespräche stattfinden. Also ich habe momentan die Luxusversion vom Klassenraum mit zwei Räumen, die fast gleich groß sind und fast gleich aufgebaut sind. Dementsprechend werde ich noch einen Beratungstisch irgendwie einbauen können und so weiter und so fort. Und dann momentan mache ich mir Skizzen, um zu gucken, wo macht es Sinn, was zu planen.
Wer nochmal genaueres darüber wissen will, wie du deine Räume gestaltest, kann auch nochmal in die Folge reinhören über das Cura-Modell, wo wir darüber gesprochen haben, dass es kein Möbelkonzept ist. Und da geht es auch tatsächlich darum, dass du dir überlegst, was findet in den Räumen entsprechend statt und wie kann der Raum dann ja, diese Aktivitäten bestmöglich unterstützen. Also du richtest nicht nach irgendwelchen Feng Shui-Sachen ein oder nach irgendwelchen Katalogbildern, sondern...
Genau, der Raum muss nicht schön sein, der Raum muss erst einmal funktionieren. Das ist das Wichtigste.
Worüber wir auch schon eine eigene Folge gemacht haben und deswegen ja, erwähnen wir das zwar hier um der Vollständigkeit halber, aber auch nicht so detailliert, ist der 0. Elternabend. Lass uns dann kurz nochmal darüber sprechen, was am 0. Elternabend alles stattfinden muss.
Na, der nullte Elternabend gibt tatsächlich den Ton für die nächsten Jahre an, sozusagen. Und ich war nach meinem Abend recht zufrieden, tatsächlich, weil ich konnte viele Aussagen loswerden, die mir besonders wichtig waren. Zum Beispiel im Umgang miteinander. Also ich habe den Eltern klar gesagt, wie ich mir einen Umgang, einen freundlichen, höflichen, respektvollen Umgang irgendwie vorstelle, dass ich mir das wünsche für mich selbst auch irgendwie in der Kommunikation. Da habe ich Tipps noch rausgegeben. Also wenn man irgendwie als Eltern sauer ist und abends noch eine böse Mail irgendwie schreiben möchte, dass man die E-Mail nicht am gleichen Abend irgendwie verschickt, sondern eine Nacht drüber schläft, um diese E-Mail am nächsten Tag nochmal durchzulesen, bevor man sie verschickt. Und meistens ist es ja so, dass man die ändert, wenn die Gefühle ein bisschen sich beruhigt haben. Die Aussage konnte ich loswerden. Ich konnte auch mit den Eltern darüber sprechen, dass wir nicht immer einer Meinung sein werden, was an der Natur der Sache liegt. Und dass es okay ist und dass es auch total normal ist und dass wir jederzeit gerne unter vier Augen darüber sprechen können und auch sollten, dass die Kinder aber das nicht wissen müssen, weil solange die Kinder Frau Dieta lieben, kann ich mit den Kindern so viel anstellen, das ist unglaublich. Wenn die Kinder merken, okay, meine Eltern fangen an, irgendwie Frau Dieta zu kritisieren, und dann werden die Kinder sind erstmal im Zwiespalt bei den Gefühlen, und dann wird es halt schwierig. Die Kinder nehmen danach auch noch den einfachen Weg und es ist vielleicht nicht den Weg, den ich irgendwie für den Unterricht vorziehen würde und. Und dann fängt man an, dann Probleme zu haben mit den Kindern selbst und dann ist es schade. Aber wir können uns alles sagen, dass die Art und Weise, wie wir es uns sagen, ist mir wichtig und die Kinder müssen es nicht wissen. Das ist auch wichtig. Das konnte ich loswerden und ich finde, es ist ein wichtiger Punkt irgendwie beim ersten Elternabend, dass die Eltern wissen, ich werde die Kinder mit ganz viel Respekt irgendwie behandeln. Ich werde die Eltern ebenso mit viel Respekt behandeln. Ich erwarte das aber auch für mich, dass ich Kennendienstleister bin. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge, dass es enorm wichtig ist. Ich habe nochmal die Kommunikation auch klar erläutert, dass ich nicht verpflichtet bin, um 23 Uhr noch eine Mail zu beantworten oder jeden Tag in meinen Mail reinzugucken und. Also ich habe einen Basis geschaffen. Wir haben viel gelacht. Es war echt lustig. Es war ein schöner Abend tatsächlich. Und trotzdem konnte ich viele Grundsätze platzieren, die mir enorm wichtig sind für die weitere Zusammenarbeit. Genau.
Was sind so die wichtigsten Dinge, die du da versuchst, an dem 9. Elternabend den Eltern mitzugeben?
Na, viele Kollegen denken immer, der Abend ist ganz wichtig, man muss ganz viele Informationen irgendwie rausgeben. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, es geht eher um Beziehung. Also der 0. Abend ist wirklich dafür da, dass man irgendwie mit der Beziehung anfängt. Da fängt es an mit der Klassenführung tatsächlich, weil da habe ich viele Grundsteine gelegt für die Zukunft. Die Eltern sollten mir jetzt zum Beispiel eine E-Mail rausschicken, damit ich erstmal die E-Mail-Adresse nicht abschreiben muss. Und dann haben sie meinen QR-Code zur Pinnwand, zur Informationspinnwand irgendwie mit den Materiallisten und alles drum und dran irgendwie. Das heißt, ich habe ein bisschen Arbeit gespart und die Eltern werden informiert und so lernen sie auch meine Art und Weise zu arbeiten. Die Eltern müssen halt verstehen, wie Schule läuft irgendwie. Sie müssen verstehen, wie kommuniziert wird. Sie müssen auch verstehen oder wissen, was von denen oder voneinander erwartet werden darf und was nicht. Dann müssen sie ihre Rolle irgendwie klar abgegrenzt haben und dann müssen sie auch wissen, welche Rolle die Schule und die Lehrkraft irgendwie selbst spielt. Genau.
Wie sieht es aus mit der Kommunikation? Ist es dann, da sagst du dann, wie du wann kontaktiert werden willst oder geht es dann auch darum, welche Person wann kontaktiert werden soll?
Genau, also ich hatte irgendwie einen Leitfaden noch für die Eltern irgendwie kopiert. Dann haben sie das alles. Es ist aber auch auf unser Pinnwand. Das heißt, wenn die Papiere verloren gehen, ist es immer noch da. Da geht es darum, wie erreiche ich wen, wann muss ich wen erreichen, weshalb, bis wann und warum. Und dann ist es halt geklärt. Also wenn die Eltern jetzt informiert sind, wie gesagt, die haben es noch schriftlich. Das heißt, die müssen sich das nicht mal merken. Die können jederzeit irgendwie reingucken. Und dann ist die Kommunikation erst einmal geklärt.
Mhm. Welche anderen Sachen sprichst du da noch an?
Na, es ging zum Beispiel um Krankmeldungen. Wann muss ich mein Kind irgendwie krank melden? Wann brauche ich einen Attest? Wann brauche ich keins? Dann ging es noch um Materialien. Dann wurde an dem Abend die Materialliste irgendwie rausgegeben. Die Bücherhefte habe ich noch nicht rausgegeben. Die werde ich irgendwie in den kommenden Wochen rausgeben. Ich wollte warten, bis ich die Kinder einmal kennengelernt habe. Das passiert quasi. Wir werden einen Kennenlerntag haben, wo ich das irgendwie machen kann. Und anhandessen habe ich ein besseres Bild, irgendwie, wie die Kinder so ticken. Und dann spreche ich mit den Eltern nochmal das Thema Selbstständigkeit und gebe nochmal Tipps, wie sie das zu Hause entspannt irgendwie trainieren können, damit die Kinder irgendwie fit für die Schule sind.
Also zusammengefasst, du versuchst, die Informationen erstmal mitzugeben, die für den Schulstart wichtig sind und so diesen groben organisatorischen Ablauf. Du klärst aber nicht das Sportfest im zweiten Halbjahr, den Wandertag, eventuelle Klassenfahrt in Klasse 3, das sind dann alles Sachen, wo du sagst, das kommt irgendwann später.
Genau, also genauso habe ich es auch gesagt, liebe Eltern, schön, dass Sie da sind. Heute geht es wirklich darum, dass wir wissen, was irgendwie bis zur Einschulung passiert und ein paar Wochen noch danach sozusagen. Und dann kommt der erste Elternabend und dann erfahren Sie, wie es dann weitergeht. So dass ansonsten hätten wir da Stunden sitzen können, das macht ja gar keinen Sinn. Also der 0. Elternabend ist wirklich dafür da, dass wir uns gegenseitig kennenlernen und so ein bisschen beschnuppern können, dass die Eltern wissen, wie ich ticke. Ich kann mir schon mal ein grobes Bild machen und dann, genau, also ja, es geht wirklich darum, dass die Eltern genau wissen, wobei sie ihrem Kind helfen können und wobei auch nicht. Wir haben auch das Thema Wochenplan besprochen, wir haben das Thema TÜ besprochen und so weiter und so fort. Und es war ein netter Abend, tatsächlich.
Kommen wir dann zur Einschulung. Also der 0. Elternabend ist durch, die Sommerferien beginnen, die Kinder fahren in Urlaub oder verbringen ihre Sommerferien, ja, vielleicht sogar auch noch in der Kita, man weiß immer nicht. Aber dann irgendwann kommt der Tag der Einschulung. Und ich glaube, viele Kollegen und Kolleginnen haben genau vor diesem Tag, na, ich will nicht sagen Angst, aber ich sag mal Respekt.
Ja, irgendwo auch verständlich, finde ich. Für meinen Teil, ich empfinde Freude. Tatsächlich. Also es übersteigt irgendwie die Freude. Ich finde, der Tag der Einschulung, vielleicht weil ich auch aus Frankreich komme, also ich habe es nicht selbst als Kind erlebt zum Beispiel, ich habe es nur jetzt mit meinen Kindern erlebt und auch in der Schule hier erlebt, aber privat selbst irgendwie als Kind habe ich es halt nicht. Und dementsprechend...
Falls in Frankreich diesen Tag der Einschulung nicht gibt.
Genau, es gibt diesen Tag der Einschulung
irgendwie. Das heißt, du gehst einfach am ersten Tag in die Schule.
Genau.
Okay.
Ja, ich habe es auch überstanden. Also egal wie. Ich finde es trotzdem ein schöner Tag irgendwie. Ich finde es an manchen Ecken hier und da ein bisschen übertrieben, was tatsächlich alles passiert an dem Tag in den Familien. Aber dann ist es halt so. Ich freue mich auf die Einschulung, beziehungsweise ich freue mich auf die Schule, tatsächlich. Das ist so der Punkt. Und die Einschulung ist im Grunde ja kein Unterrichtstag an sich, sondern wirklich, und auch keine Unterrichtsstunde auch irgendwie, sondern wirklich einfach nur Beziehungsarbeit. Genau.
Was willst du, oder was wird dann so an dem ersten Tag vermittelt?
Ich möchte, dass die Kinder sagen, okay, es war schön irgendwie, ich habe heute was gelernt. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass trotzdem eine Runde Schule gespielt wird. Die Kinder erwarten das auch irgendwie von einem. Und dann ist es halt wichtig, dass sie nach Hause gehen und sagen, okay, heute habe ich das gelernt.
Das ist also erstmal ein positives Gefühl von Schule vermitteln.
So, dass sie am Montag irgendwie auch gern wiederkommen möchten, genau. Dasselbe Spiel spiele ich aber auch beim Kennenlerntreffen mit den Kindern. Also es ist so in unserer Schule, dass die Kinder eine Stunde zur Schule kommen quasi am Vormittag, wo wir uns dann als Klasse kennenlernen.
Vor den Sommerferien.
Vor den Sommerferien, genau. Und da spiele ich genauso Schule. Also ich habe eine ganze Schulstunde tatsächlich. Und da ist es ja so geplant, dass wir einen Kreis haben werden. Wir werden ein kurzes Spiel irgendwie Steh auf Wenn spielen. Dann werden wir wir lernen uns kennen, Flüsterminute, die aber 5 Minuten dauern wird, wo ich genau beobachten kann, wie die Kinder irgendwie in der Gruppe agieren, ob sie schüchtern sind, ob sie sich trauen, ob auch schon geflüstert wird oder nicht und so weiter und so fort. Dann werden wir eine kurze Bastelrunde einbauen. Die Kinder werden schneiden, möchte ich mir angucken. Ich möchte auch die Sitzhaltung irgendwie beobachten, inwieweit sie in der Lage sind, schon Aufträge zu wiederholen und durchzuführen und so weiter und so fort. Und im Anschluss treffen wir uns dann wieder im Kreis, verabschieden uns vernünftig und dann habe ich schon viele Erkenntnisse gewonnen, wie die weitere Arbeit irgendwie laufen kann.
Mhm. Und da sind auch schon diese Dinge, die du dann vermitteln willst, was wir ganz am Anfang hatten, Orientierung, Sicherheit, Zugehörigkeit, was du da...
Genau. Also mir geht es darum, dass sie merken, dass wir eine Klasse sind. Und da wird ganz oft dann nochmal besprochen, okay, was brauchen wir in dieser Flüsterminute, damit wir das auch machen können. Dann geht es wirklich darum, dass wir uns kennenlernen, dass die Kinder sich trauen, dass sie danach wiedergeben, wen sie kennengelernt haben, welche Informationen sie bekommen haben und so weiter und so fort. So, das heißt, da wächst irgendwie dieses Gefühl, okay, ich habe Leute kennengelernt, ich kann wiedergeben, ich fühle mich gehört, weil er konnte genau wiedergeben, was ich ihm gesagt habe. Dann wird nochmal erläutert, okay, wir haben es geschafft, irgendwie zu flüstern. Also was sagt das über uns aus irgendwie, dass wir irgendwie wirklich ja, gut zusammenarbeiten können, weil alle haben so viel Rücksicht genommen, dass sie das irgendwie gemacht haben. Da keiner hat gestört, keiner hat versucht, irgendwie sich wichtig zu machen und so weiter und so fort. Und das bringt dann dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Dann die Sicherheit irgendwie, ich bin da, ich bin irgendwie präsent und ich gehe auf die Kinder ein, ich gucke irgendwie, versuche so viel Gespräche auch wie möglich zu führen. Die Orientierung, ja, die ist irgendwie in dieser Stunde nicht unbedingt gegeben, weil der Klassenraum wird dann zwangsläufig anders aussehen, aber die haben schon einen groben Überblick, wie der Klassenraum selbst erstmal aufgebaut ist, nämlich mit zwei Räumen und das ist halt wichtig, dass sie auch wissen, wo sie hinkommen, wie sie hinkommen, dass wir im Erdgeschoss sind und so weiter und so fort. Das ist irgendwie wichtig.
Weil du jetzt gerade Raum nochmal gesagt hast und gesagt hast, dass er dann nicht mehr so aussehen wird wie jetzt. Das heißt, du bist nicht in deinem aktuellen Klassenraum gewesen, in dem du mit der vierten Klasse momentan noch unterrichtest, wo auch dein Möbelkonzept sozusagen aufgebaut ist, sondern du bist in den Raum, den du übernehmen wirst, gegangen, wo noch die Kollegin, die aktuell die Flex macht, die Einrichtung gemacht hat. Das heißt, für die Kinder ist erstmal wichtig, wie komme ich vom Eingang zu meinem Klassenraum, wie komme ich von meinem Klassenraum zur Toilette,
genau,
wo ist die Mensa, wo ist die Garderobe. Genau. Und diese Einrichtung wirst du dann nochmal individuell anpassen. Das heißt, die wird dann nochmal anders aussehen, aber bestimmte Bestandteile wie Tür, Fenster, Smartboard, Tafelkreide wirst du ja nicht ändern können. Also es gibt bestimmte Elemente, die einfach fest sind und für die Kinder dann auch ja, eigentlich da bleiben. Warum wirst du dann aber den Raum ändern? Also was genau, wobei genau hilft er dir dann?
Zum einen, ich mag es, wenn ich mich in meinem Raum irgendwie wohlfühle. Das ist mir irgendwie wichtig. Dementsprechend braucht der Raum bei mir irgendwie ganz viel Ordnung. Es muss wirklich übersichtlich sein. Ich möchte, dass dieser Raum mehr für mich ist als nur ein Arbeitsplatz irgendwie. Also ich möchte mich gern da drin aufhalten. Das ist irgendwie wichtig. Und ich glaube, das strahlt man dann aus. Also dann fühlen sich die Kinder dann dementsprechend auch wohl. Ich möchte, dass der Klassenraum sinnvoll eingerichtet ist. Das heißt, dass die Kinder wirklich selbstständig sich Material rausnehmen können, ohne ständig zu fragen. Also die müssen nicht nach einer Schere oder Kleber fragen. Die müssen nicht nach einem Rechenschieber irgendwie fragen. Es ist wichtig, dass die genau wissen, wo liegen die Hefte, wo sind die Kleber, wo lege ich dieses Blatt hin, wie sortiere ich irgendwie meine Sachen, wo ist mein Fach. Ansonsten, wenn die Orientierung fehlt, dann ist der Tag oder dann wird der Unterricht irgendwie tatsächlich stressig und anstrengend. Ein guter Klassenraum beantwortet einfach viele Fragen. Es ist wirklich wie ein Pädagoge, der unterstützt wirklich die Lehrkraft bei der Arbeit.
Du hattest ja gerade gesagt, der soll sinnvoll eingerichtet sein und damit meinst du dann sinnvoll für dich und deine Arbeitsweise. Also das heißt, du könntest wahrscheinlich zwei Lehrern die gleichen Räume, die gleichen Möbel geben und jeder würde das für sein System wahrscheinlich komplett unterschiedlich einrichten können und beides würde funktionieren. Also da gibt es nicht wirklich ein richtig oder falsch, sondern eher ein hilft der Raum mir bei dem,
was ich vorhabe. Es ist natürlich bei einer ersten Klasse irgendwie schwierig, das vorherzusehen. Das heißt, ich habe irgendwie meine Grundsätze und die sind halt irgendwie für mich immer relevant. Das heißt, ich kann dir sagen, was ich brauche, irgendwie welche Lerninseln ich brauche zum vernünftig Arbeiten. Die werden sich nicht ändern, aber es wird sich vielleicht die Position im Klassenraum dann im Laufe der Zeit irgendwie ändern. Das heißt, ich werde ein Setting haben bei der Einschulung, was provisorisch ist und irgendwann werde ich merken, ich werde mir die Wege irgendwie, also sind die Gehwege quasi frei, sind die irgendwie schlüssig oder kommt es zu Stau oder gibt es da irgendwie Probleme und wenn es Probleme gibt, werde ich irgendwie rücken müssen. Mhm. Also ich werde mir in den ersten Wochen einfach den Raum so lange angucken, bis ich merke, es ist jetzt flüssig, es fließt irgendwie alles im Unterricht und das ist halt wichtig.
Sind ja auch solche Begebenheiten, wenn du zum Beispiel den Sitzkreis in eine Ecke machst und dann in den ersten Wochen feststellst, morgens knallt da die Sonne rein und die Hälfte der Klasse ist geblendet, dann könnte der Sitzkreis da vielleicht vom Raumkonzept her gut hinpassen, aber dann nicht von den Begebenheiten. Aber du hattest gerade von deinen Lerninseln gesprochen, weil ich glaube, das macht mehr Sinn, die jetzt nochmal näher anzugucken, als wenn wir jetzt tatsächlich deinen Raum, so wie du ihn planst, sezierst, weil ja, wir gerade auch gesagt haben, jede Lehrkraft hat andere Begebenheiten. Fass noch mal kurz zusammen, was sind so grob die Bereiche in dem Raum, die du hast?
Also ich brauche auf jeden Fall einen Arbeitsbereich und alternative Sitzplätze. Ich brauche für mich einen Arbeitsbereich, ich brauche einen Beratungsplatz, ich brauche einen Sitzkreis, was fix ist. Ich brauche irgendwie einen Materialbereich, wo die Kinder wissen, wo sie welches Material haben. Es ist meistens irgendwie nach Fächern aufgeteilt. Also ich habe meistens ein Deutschregal, ein Mathe-Regal. Und dann habe ich noch eine Leseecke. Ich freue mich besonders dieses Jahr auf den Platz, weil ich wirklich viele Möbel aus deinem Büro, lieber Steffen, wieder rausholen kann, um die wirklich wieder in der Schule wieder beleben zu können, also von Sesseln über Matten, über sonstige Möbeln, die ich noch irgendwie vorrätig habe. Da freue ich mich besonders. Ja, das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall brauche. Und dann dementsprechend werde ich weiterhin aufbauen und dann wahrscheinlich meine alternative Arbeitsplätze erweitern, je nachdem, wie es sich ergibt. Also so von Stehplätze über sonstige Möglichkeiten.
Hm. Du hattest dann so Frühstückstabletts, die man so hinstellen kann, kleine Hocker, Sitzbälle statt Stühle. Also, aber das wären dann Sachen, also du würdest auch nicht gleich von Anfang an alles reinwerfen, sondern das Stück sind Dinge, die du Stück für Stück dann einführst.
Mhm. Genau, also in der ersten Klasse, damit die Kinder irgendwie sich damit auseinandersetzen können, dass wir proben können, dass wir sehen, es läuft und dann kann ich Stück für Stück irgendwie erweitern. Wir werden nicht aber mit allen Möglichkeiten starten. Es würde einfach die Kinder überfordern.
Okay, also wir sind jetzt gedanklich nochmal so weit, dass wir jetzt den Raum eingerichtet haben. Das heißt, wir haben die Möbel gestellt und wir haben diese ganzen kleinen Insel, von denen du gesprochen hattest, aufgebaut. Jetzt müssten wir das Ganze noch mit Leben füllen, indem wir Material in den Raum reinbringen. Und da hast du ja gesagt, es gibt halt einmal, ich sag mal, haptisches Material, also sprich zum Beispiel dein Montessori-Material. Du hast Arbeitsmaterial, sprich sowas wie Scheren, Locher, Buntstifte und so weiter. Und du hast dann später, wenn es dann auch mit dem Unterricht losgeht, nochmal Arbeitsmaterial in Form von Arbeitsblättern, Heften und so weiter.
Ja, genau. Also da hilft mir zum Beispiel auch die Montessori-Erfahrung tatsächlich, weil die Kinder werden ja nicht selbstständig, nur weil ich als Lehrkraft es denen sage. Also die Kinder werden wirklich selbstständig, weil die Umgebung zur Selbstständigkeit erzieht, weil sie diese Selbstständigkeit auch ermöglicht. Und das muss alles irgendwie sortiert werden, damit die Kinder wirklich sich zurechtfinden. Und wenn sie sich zurechtfinden, dann habe ich als Lehrkraft wesentlich mehr Zeit für die Kinder.
Mhm. Also es geht darum, die Kinder sollen wissen, wo was liegt und sollen sich diese Sachen dann auch ungefragt nehmen können.
Genau. Also können sie selbstständig alles alleine finden oder müssen sie ständig fragen? Und gibt es einen festen Ort irgendwie für alles? Ist es irgendwie vielleicht sogar mit Piktogramme, sodass sie nicht groß lesen müssen, sodass sie auch nicht nachfragen? Also mein Plan ist wirklich, für jedes Heft irgendwie das passende Abbild an den Schränken zu haben, sodass die Kinder jederzeit wissen, wo sie was finden. Also nicht nur irgendwie mit Arbeitsmaterialien in Form von Schere und Stiften, sondern wirklich alles mit Piktogrammen zu versehen, sodass dazu keine Rückfragen irgendwie kommen kann.
Und die Kinder dann mit der Zeit einfach lernen, wo liegt was.
Genau. Also ich beschrifte alles. Ich glaube, es gibt kaum irgendwas ohne Piktogramme. Also und das fängt schon an der Tür mit Piktogrammen für die Tagesroutine. Ich ziehe meine Schuhe aus, ich ziehe meine Hausschuhe an, ich hänge meine Jacke auf, ich gehe Frau Deta begrüßen, ich gucke mir die Tafel an und überlege, welche Hefte ich jetzt rausholen soll. Es ist für die erste Klasse auch alles mit Piktogrammen möglich.
Hat ja dann auch zwei Vorteile. Einmal, wie du gesagt hast, die Kinder werden selbstständig. Falls ein Kind das noch nicht so drin hat und zu dir ankommt, Frau Deta, was soll ich machen? Oder mit seinen Gummistiefeln von der Straße reinspaziert, kannst du ihn dann entsprechend auch einfach auf diese Piktogramme verweisen. Und kannst sagen, guck mal, du hast noch deine Gummistiefel an. Da hängt der Plan, wie wir uns morgens fertig machen für die Schule. Und dann kann das Kind ja dann selbstständig nachschauen und selber für sich feststellen, okay, ich habe die Hausschuhe ja gar nicht an.
Genau. Oder im besten Falle gehe ich nochmals mit dem Kind zusammen zu diesem Piktogramm am Eingang irgendwie an der Tür und ich lasse mir die Piktogramme nochmal vorlesen, sozusagen, um sicher zu sein, dass das Kind diese Piktogramme auch versteht. Also das ist halt wichtig, dass es nicht nur irgendwie geschimpft wird, sondern dass wir sicherstellen, irgendwie das Kind hat es wirklich verstanden, es fühlt sich auch wirklich von diesem Piktogramm angesprochen und muss nur noch irgendwie die Abläufe verinnerlichen. Und da kann ich unterstützen.
Sind sonst noch Dinge, wo du sagst, die müssen auf jeden Fall noch während der Sommerferien gemacht oder geplant werden, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
Ja, zum Thema Kennenlernen mit den Kindern. Also diese Kennenlernstunde, die oft irgendwie stattfindet, sei es in der Unterrichtszeit oder am Nachmittag an vielen Schulen, da ist es auch wichtig, dass einmal Schule gespielt wird. Das erwarten die Kinder. Die wollen irgendwie nicht mehr weiterspielen oder irgendwie etwas ausmalen. Kinder müssen wirklich eine Runde Schule spielen. Und da ist es wichtig, als Lehrkraft sich auch zu überlegen, was will ich an Regeln mitgeben, zum Beispiel. Und bei mir wird es sein, gib mir 5, wird sofort irgendwie eingeführt, wird sofort spielerisch trainiert, dass die Kinder darauf reagieren, dass sie wissen, wie sie zu reagieren haben.
Also nochmal dieses gib mir 5 ist ein Kommando, was du sagst.
Genau, mit Brezelarme, also sofort zur Lehrkraft gucken, sofort angucken, leise sein, Brezelarme, also nichts mehr in den Händen und so weiter und so fort. Das wird sofort trainiert. Dann unsere Meldekultur wird auch irgendwie konsequent gehalten. Das heißt, die Kinder lernen von Anfang an im Kreis, sich leise zu melden. Man erläutert nochmal, dass nur die Kinder rankommen können, die sich leise gemeldet haben. Und das ändert ganz viel und die Kinder wissen, das sind für mich die wichtigsten Regeln. Wenn die sitzen, kann ich erweitern. Das ist halt wichtig, dass jede Lehrkraft sich überlegt, okay, was ist denn für meinen Unterricht wichtig und was kann ich von Stunde 1 quasi oder ab Stunde 1 wirklich irgendwie etablieren. Und das sind so das A und O.
Also man soll nicht, wenn ich dich richtig verstehe, man soll nicht bei dieser Kennenlernstunde zu nett sein, Dinge schleifen lassen und sich sagen, naja, er hat sich nicht gemeldet, aber er kennt ja die Regeln noch nicht so und ich möchte nicht zu streng sein, gleich schon am ersten Tag, um die Kinder nicht zu verschrecken, sondern den Kindern hilft es tatsächlich, wenn man klare Kante zeigt, die Regeln konsequent wahrscheinlich auch durchsetzt und den Kindern erklärt, warum diese Regeln wichtig sind, als wenn man am Anfang schon, ja, ich sag mal, die Leine locker lässt.
Um dann wieder zurückzurudern, ist es dann schwierig. Also ich empfehle auf jeden Fall von Anfang an konsequent sein. Und konsequent heißt nicht irgendwie, dass ich nicht nett bin, sondern ich bin einfach sehr konsequent. Ich schimpfe auch nicht, sondern ich zeige irgendwie nonverbal mit den Kindern irgendwie, dass sie sich leise melden müssen. Am Anfang erkläre ich, warum das so wichtig ist. Wir besprechen das auch in der Klasse, warum es so wichtig ist. Ist für die Kinder auch einleuchtend. Also darüber diskutieren wir ja eigentlich gar nicht. Es ist ihnen klar, warum es wichtig ist. Und ich fordere das konsequent ein, irgendwie, um sicher zu sein, dass ich dann im späteren Verlauf des Schuljahres irgendwie nicht zurückrudern muss, weil es im Chaos irgendwie ausartet.
Mhm.
Und die Kinder wissen irgendwie, was von denen gefordert wird. Das bringt auch wieder Orientierung und Sicherheit. Wir hatten schon eine Folge, Lia Steffen, zum Thema irgendwie Konsequenzen, aber auch zum Thema nett sein, dass eine Lehrkraft nicht nett sein muss. Viele Kinder haben Schwierigkeiten mit dem Wording irgendwie zwischen nett und streng. Meistens verstehen sie unter streng eigentlich konsequent. Ich würde behaupten, ich bin sehr konsequent und trotzdem werde ich nicht laut zum Beispiel und dementsprechend ja, bin ich vorhersehbar für die Kinder. Ich glaube, das ist halt wichtig.
Hm. Wir haben jetzt den ersten Teil unserer dreiteiligen Serie besprochen. Und zwar den Zeitraum vom, ja, wann, wenn wir erfahren, dass wir eine erste Klasse übernehmen, bis ja, zur Einschulung. Darin hatten wir dann einmal diese Planungsphase, wir hatten den 9. Elternabend, wir hatten den Kennenlerntag mit den Kindern, wir hatten die Einschulung nochmal kurz angesprochen. Fass vielleicht nochmal zusammen, so vielleicht als kleine Schlagwörter, was sind wirklich die Planungen, die wichtig sind, genau in diesem Zeitraum? Also was fällt in diesen Zeitraum, was sollte abgeschlossen werden? Bis dahin.
Eine grobe Planung für den Raum sollte man hier irgendwie haben. Eine grobe Planung für das System sollte man haben. Man sollte irgendwie eine Planung der Klasse haben, also wissen, irgendwie, wie viele Kinder man hat, wie die Aufteilung zwischen Mädchen und Jungs ist, die Ähnlichkeit der Kinder, Besonderheiten, Förderbedarf und Co. Sollten bekannt sein. Die Entscheidung zu den Heften, zum Material sollte schon getroffen worden sein, am besten auch schon kommuniziert worden sein, sodass zum Start alles da ist. Das wäre günstig. Genau, und viel mehr eigentlich nicht.
Also geht es darum, sag ich mal, das Gerüst zu bauen, aber zu dem Zeitpunkt hast du dann noch keine Unterrichtseinheiten geplant oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich eher um Abläufe, Routinen, Systeme, Raumgestaltung als, ja, weiß ich nicht, wann führe ich das A ein und wann führe ich das B ein.
Genau, doch, ich werde schon den Unterricht irgendwie planen, aber das hat erst einmal irgendwie so, wenn man sich die Reihenfolge anguckt, ist es, das kann irgendwie nach hinten geschoben werden. Also man sollte irgendwie bei der Einschulung die ersten Wochen schon durchgeplant haben, damit man Ruhe ist, weil am Anfang ist wirklich noch viel Organisatorisches am Nachmittag und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man auch noch anfängt, abends sich hinzusetzen und den Unterricht für den nächsten Tag vorzubereiten, wird es irgendwie anstrengend. Aber trotzdem muss nicht der komplette Unterricht bis zu den Herbstferien irgendwie geplant werden. Wenn man die ersten 2-3 Wochen irgendwie fertig hat, dann ist man richtig gut. Das haben die wenigsten. Also ich werde versuchen, wirklich so viele Wochen wie nur möglich in groben Zügen zu planen, weil mein Terminkalender irgendwie fürs nächste Schuljahr irgendwie recht voll sein wird. Aber schafft man 2-3 Wochen im Voraus zu planen, dann ist man richtig gut.
Im nächsten Teil wollen wir dann über die ganzen Sachen, die wir in der Theorie jetzt schon geplant hätten, also sprich diese das System, die Routinen, die Strukturen.
Die Visualisierung.
Die Visualisierung, die hätten wir jetzt schon geplant. Aber ja, wie genau die aussehen, schauen wir uns in einem zweiten Teil an, wenn wir die dann jetzt in unserem fiktiven Gedankenspiel auch den Kindern entsprechend präsentieren. Und zwar dann nach der Einschulung.
Genau, aber auch da zum Thema irgendwie Visualisierung und Co., das wächst halt mit. Das heißt, man startet mit einem Grundgerüst und dann entwickeln wir das dann mit der Klasse, mit den Kindern irgendwie selbst, weil man stößt dann auf Probleme, wo man sagt, okay, darauf muss ich reagieren, das hatte ich nicht geplant, das ist kein Drama. Und dann kann man irgendwie darauf also reagieren und adaptieren. Das ist das A und O. Also an der Stelle muss man sich einfach also entspannen, nicht in Panik irgendwie verfallen, sondern einfach strukturiert irgendwie rangehen. Und wichtig ist, fürs Erste wirklich eine grobe Planung zu haben, wie soll der Unterricht irgendwie stattfinden, welche Kinder kommen auf mich zu, was muss ich für die irgendwie parat haben. Und dann ist erstmal ein Meilenstein gelegt für die Zukunft.
Gut, ich würde sagen, ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf den zweiten Teil und den gibt es dann nächste Woche.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.